Viele Menschen fühlen sich nach dem Essen trotz gesunder Ernährung oft aufgebläht, haben Bauchschmerzen und noch weitere Verdauungsbeschwerden. Es gibt eine Studie, die hat gezeigt, dass über 70% der Menschen, die ein Reizdarmsyndrom haben, ein sogenanntes SIBO haben.
Willkommen zum Dr. Selz Podcast, dein Ort für Medizin, die du verstehst. Wissenschaftsbasiert, praxisbezogen und mit direkt umsetzbaren Tipps für deinen Alltag.
Was ist denn eigentlich SIBO?
SIBO ist natürlich ein Begriff aus dem Englischen und eine Abkürzung. Und es heißt Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Das bedeutet, dass unsere Dünndarmflora mit zu viel Darmbakterien überwuchert ist. Eigentlich ist es so, dass die Dickdarmbakterien hauptsächlich im Dickdarm oder die Darmbakterien hauptsächlich im Dickdarm wohnen, aber durch X-Faktoren, die können wir da nochmal ansprechen, kann es eben sein, dass die Darmbakterien aus dem Dickdarm nach oben wandern, in den wesentlich weniger besiedelten Dünndarm und dort dann allerhand Unfrieden stiften. Das Ganze kann auch abgekürzt Overgrowth-Syndrom heißen. Und ja, es ist so, dass diese Studie letztlich meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben ist. Also ich kann es aus der Praxis nicht ganz so bestätigen. Aber es ist etwas, was wir seit Jahrzehnten eigentlich in der Medizin missachtet haben, dieses Overgrowth oder dieses Dünndarm-Überwucherungssyndrom. Warum? Wir hatten einfach damals nicht die Testmöglichkeiten und viele Menschen haben seit Jahrzehnten Darmbeschwerden und wissen eigentlich nicht warum und kriegen auch keine Diagnose. Und der Witz ist, wenn die Bakterien da oben drinnen sind, wo sie nicht reingehören, dann kriegt man eben, so wie du schon gesagt hast, sehr, sehr schnell Beschwerden nach dem Essen. Also die Bakterien, die bekommen die Nährstoffe, die wir aufnehmen, viel zu früh ab und bilden dann explosionsartig Gase. Das ist das große Problem. Und die Menschen berichten oft, dass sie nach 5, 10 oder 15 Minuten wie im 9. Monat schwanger sind. Und man glaubt ihnen nicht, ja. Irgendwann landen sie vielleicht sogar da beim Psychiater in der Psychiatrie oder man sagt, ja, kann es nicht sein, dass sie doch irgendwie eins an der Waffel haben.
Also es passiert oft, dass das auf die mentale Gesundheit geschoben wird.
Ja, leider, muss man wirklich sagen. Ja. Ich sage auch immer wieder meinen Patienten, also man muss dazu sagen, die Labordiagnostik hat sich in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren extrem verbessert bezüglich SIBO. Viele Kollegen haben das noch gar nicht auf dem Schirm, wenn du nicht dich damit beschäftigt, spezialisiert bist und so weiter. Man muss als Arzt so viel auf dem Schirm haben. Und das ist dann halt ein häufiges Problem, dass erstmal die Ärzte überfordert sind, aber teilweise auch die Patienten überfordert sind und sagen, kann es nicht doch sein, dass es tatsächlich bei mir irgendwas mit der Psyche hat. Jetzt kommen natürlich die Bücher hoch mit Bauch-Hirn-Achse und so. Ne? Das ist wird vielleicht vom einen oder anderen dann auch missinterpretiert. Und der denkt sich, Mensch, vielleicht ist es dann tatsächlich, habe ich es im Oberstübchen. Ein riesengroßes Problem, weil gerade die Patienten jetzt, die entweder noch nicht diagnostiziert sind oder die frisch diagnostiziert sind, noch nicht auf eine jahrzehntelange Erfahrung mit diesem Krankheitsbild zurückgreifen können. Ja, wie jetzt zum Beispiel mit Herzerkrankungen, das ist immer sehr, sehr gut in der Medizin oder bestimmten Operationen, Knieprothesen und so weiter. Da profitieren wir von einer jahrzehntelangen Erfahrung, aber eben beim SIBO tun wir das nicht, weil solche Patienten immer noch darum kämpfen, erst einmal richtig diagnostiziert zu werden. Und die schon richtig diagnostiziert worden sind, da haben wir halt einfach noch nicht die Erfahrung. Und natürlich gibt es x Studien und wir kümmern uns, ja. Aber es ist jetzt halt noch relativ frisch.
Okay, also wenn ich dich richtig verstanden habe, SIBO ist quasi eine Dünndarmfehlbesiedelung. Es wandern Bakterien aus dem Dickdarm in den Dünndarm, die dort quasi eigentlich nicht hingehören und lösen Symptome und zwar auch recht schnell, auch oft nach dem Essen aus, die einfach unangenehm sind, unangenehme Verdauungsbeschwerden. Unter Exakt. Denen die Leute, die das haben, wirklich sehr stark drunter leiden, weil sie stellen ihre Ernährung um, sie nehmen Nahrungsergänzungsmittel und versuchen, ihre Darmbeschwerden so in den Griff zu bekommen, aber es klappt irgendwie nicht. Jetzt stellt sich mir aber die Frage, wie bekomme ich denn überhaupt SIBO? Also wie bekommt man sowas?
Man kann wahrscheinlich da jetzt 100 verschiedene Gründe aufzählen, aber es gibt so einige markante Stellen, wo viele Leute dann ihr SIBO bekommen. Der ganz große Klassiker ist eine Magen-Darm-Infektion.
Heißt,
du bist im Urlaub in Ägypten und buchst dir das Fünf-Sterne-Hotel und isst den Salat, kriegst Montezumas Rache, verbringst die Hälfte deines Urlaubs auf der Toilette, ja, kommst heim und es wird nie so richtig gut. Ja, du hast vielleicht nach Monaten schon vergessen, dass du in Ägypten warst und dort erstmalig diesen Durchfall bekommen hast. Und dann kommen die Symptome. Dann denkst du dir, irgendwas vertrage ich nicht. Dann ist die nächste Stufe, okay, dann schaust du irgendwelche Instagram-Videos an. Dann erkennst du, oh, es könnte ja sein, dass ich eine Glutenunverträglichkeit habe. Dann lässt du das Gluten weg, dann lässt du die Milchprodukte weg und so weiter. Immer weiter Reduktion des Speiseplans. In Wirklichkeit haben sich einfach nur Darmbakterien verselbstständigt, aufgrund von einer Infektion zum Beispiel. Oder aufgrund von Fehlernährung. Wenn bestimmte Fäulniskeime halt explosionsartig im Dickdarm sich vermehren, dann kann es halt sein, wenn diese Klappe, wir haben ja so eine Klappe zwischen dem Dünndarm und Dickdarm, der das beide trennt, wenn das nicht richtig funktioniert, dann kann es einfach sein, dass da die Bakterien aufsteigen und die Probleme machen. Ich hatte jetzt, das ist ein bisschen off-topic, aber ich hatte eine super interessante Geschichte gestern. Da war eine Mutter da von einem 12-Jährigen. Der 12-Jährige hat jetzt seit 4 Monaten massivste Durchfälle. Schulmedizin macht jetzt das Standardprogramm. Die Mutter, also wir hatten jetzt ein bisschen vor dem Kinderarzt die Befunde. Und dieser Junge, der hat eine extrem entzündete Darmschleimhaut. Also wirklich hoch, so wie man es eigentlich Werte, Kalprotektin heißt der Wert, wie man es eigentlich beim Krebspatienten sehen. So, alles in heller Aufregung und sagt, ja, wo waren Sie denn? Ja, Sie war in Ägypten im Urlaub, also der Klassiker. Da hat er einen Durchfall bekommen. Und dann hat er ein Mittel bekommen, dass das halt dann aufhört. Es hat aber nie aufgehört. Jetzt hat er mal eine Verstopfung bekommen. Dann hat er ein Mittel bekommen, Movicol, dass die Verstopfung sich ein bisschen auflöst. Und seitdem ist es ganz schlimm.
Darf ich da kurz was fragen? Ja? Heißt eine entzündete Darmschleimhaut dann gleich SIBO?
Nein, das ist jetzt, darum sage ich es ein bisschen, das Beispiel passt nicht hundertprozentig, aber das wäre so ein typischer Kandidat, der jetzt dann irgendwann dann noch drauf ein SIBO entwickeln könnte. Was hat er gemacht? Darum habe ich es beim Beispiel Ernährung gebracht. Da gibt's wohl so ganz scharfe Fertigsuppen aus dem asiatischen Bereich. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Das sind so bunte kleine Asiamänner sind da drauf auf der Verpackung. Absolut extrem scharfe Suppen. Das machen sich die jungen Leute. Also er ist 12. Und er hat 2 dieser Suppen gegessen. Also die sind nicht die Fertigsuppen, die wir so bisher gekannt haben, sondern extrem scharfe Fertigsuppen. Da ist irgendein Stoff aus Peperoni oder irgendwie sowas drin, ja. Und so kann so eine Geschichte dann typischerweise entstehen. Einfach aus einer kleinen Magen-Darm-Infektion heraus aus dem Urlaub, dann das Falsche gegessen. Irgendwann kommt eine Fehlbesiedlung. Er hat natürlich eine Fehlbesiedlung. Wir haben uns gestern den normalen Befund schon angeguckt von der Dickdarmschleimhaut oder vom Dickdarm. Dort ist eine Bakterienfehlbesiedlung und die kann dann halt irgendwann mal, weil die natürlichen Mechanismen, die Darmreinigungsmechanismen, also SIBO hat ganz viel mit Mechanik zu tun, dann steigen die halt aus und diese natürliche Peristaltik, also die Bewegung des Darmes, die ist nicht mehr so gegeben. Übrigens auch Verstopfungspatienten neigen zum SIBO und zwar in sehr, sehr extremer Art und Weise, weil unser Darm durch diese Darmbewegungen tatsächlich auch fehlbesiedelte Bakterien aus dem Dünndarm immer wieder so ausspült. Also von oben nach unten geht sozusagen die Reinigung. Und wenn das steht beim Verstopfungspatienten, dann kann es eben sein, dass solche Leute verstärkt SIBO entwickeln. Es gibt ja auch verschiedene Formen von SIBO. Also wir unterscheiden 3 verschiedene Gase, die da entstehen. Also die Bakterien, die bilden ja eigentlich Gase. Das ist das Hauptproblem bei SIBO. Und diese Gase, die stoßen dann halt nach oben auf. Also es gibt Menschen mit SIBO, die müssen sich nach dem Essen auf den Bauch legen. Damit das Ganze, das, wenn sie aufstoßen müssen, das sind so massive Gasmengen, dass das abgeht. Dann gibt es halt die zweite Variante, dass das Gas nach unten geht, also extreme Blähungen, Kugelbauch und so weiter. Und dann gibt es noch die dritte Variante, Schwefelwasserstoff zum Beispiel. Das macht eher dann Brain Fog. Also die Leute fühlen sich wie vernebelt, haben nicht unbedingt in erster Linie Verdauungsprobleme, haben so Gedächtnisprobleme. Und viele Menschen berichten, mit der dritten Form von SIBO, mit dem Schwefelwasserstoff-SIBO, dass sie sich wie vergiftet fühlen. Bei den anderen Formen wäre dann Wasserstoff-SIBO, das macht also richtig große Gasmengen. Und die zweite Form wäre Methangas-SIBO. Und Methangas hat das Problem, das macht dir dann diese elende Verstopfung. Also Still- und Starruther See, dort sind die Menschen dann letzten Endes chronische Verstopfungspatienten aufgrund des SIBOs. Und das sind halt einfach unter anderem Gründe, warum SIBO entstehen kann. Wir sehen auch, dass Menschen, die Medikamente einnehmen müssen, zum Beispiel Protonenpumpenhemmer oder irgendwie sowas, dass die einfach auch eher zum SIBO neigen. Das, aber wie gesagt, es sind wahrscheinlich über 100 verschiedene Ursachen und Mechanik nach Operationen, Vernarbungen im Bauchraum, solche Dinge, alles, was die natürliche Beweglichkeit verhindert oder beeinträchtigt. Das ist ein Problem.
Okay, also auch gewisse Medikamente können ein Auslöser für SIBO sein.
Ja.
OPs im Bauchraum.
OPs. Mhm. Halt auch Medikamente oder es ist ja das Natriumpulver sehr, sehr populär. Ne? Mhm. Also pH-Verschiebungen, wenn ich die entweder künstlich hervorrufe, weil ich denke, ich muss jetzt Mords entsäuern und nehme 1,5 Jahre in Natron jeden Tag ein. Damit schwäche ich meine Magensäure ab. Das kann ein Problem geben. Ich mache meinen Darm, der pH-Wert des Darmes ist ja eigentlich leicht basisch, mach den zu basisch zum Beispiel. Mhm. Dann wird er wieder saurer. Dann mache ich ihn im Dickdarm, ist er ja eher leicht im Säurebereich. Da gibt es ja die Säuerungsflora, also die Bakterien, die quasi die Säuren bilden. Also so entweder gut gemeint und schlecht getimed, also zu lang gemacht, ne? pH-Verschiebung, oder einfach Medikamente, die diese pH-Verschiebungen als Therapie auslösen und halt dir die Magensäure wegnehmen müssen, weil du dann Magengeschwür kriegst oder so.
Okay.
Heißt jetzt aber nicht, dass wir da alle Angst kriegen und kommentieren. Heißt aber nicht, dass das immer passieren muss. Ne? Es müssen schon einige größere Dinge zusammenkommen, dass man dann so ein SIBO entwickelt.
Mhm. Okay. Ja, weil wenn ich dich richtig verstanden habe, dann heißt es jetzt nicht gleich, wenn ich bestimmte Verdauungsbeschwerden habe, dass es direkt gleich ein SIBO sein muss.
Nein, das ist auch ein Problem. Es gibt viel SIBO-ähnliche Symptome, die dann nicht SIBO sind. Zum Beispiel jetzt halt Blähungen. Es kann sein, dass Blähungen durch eine Dickdarm-Fehlbesiedelung kommen. Also wenn da Clostridien drin sind, zum Beispiel als Keimgruppe, Klebsiella oder so, das sind halt gasbildende Keime und das ist wahrscheinlich der so immer sein Leben vor sich hin knattert so ein bisschen, das ist halt da das Problem. Ne? Oder eine Verdauungsproblematik von der Bauchspeicheldrüse. Wenn die Bauchspeicheldrüse nicht mehr richtig funktioniert zum Beispiel, dann habe ich ein Problem mit Fetten oder mit Eiweißen. Wenn ich die esse, dann neigt es auch eher zum Völlegefühl, zu Blähungen, Stuhlkonsistenz nicht richtig. Und dann hast du aber Patienten, wo man nie im Leben dran denkt, dass es ein SIBO ist, die aber nie von ihren Beschwerden loskommen. Also es gibt beide Richtungen.
Was
also,
wäre da so ein Beispiel?
Ja, wie Müdigkeit nach dem Essen, Brain Fog nach dem Essen, immer irgendwie Bauchdruck und es passt nie hundertprozentig. Mhm. Das sind dann häufig tatsächlich die Fälle, wo es sich lohnt, so einen SIBO-Test zu machen.
Okay, da sind wir tatsächlich schon bei dem Punkt, den ich dich jetzt auch fragen wollte, die Diagnosemöglichkeiten. Also es ist irgendwie wirklich sehr komplex. Selbstdiagnose eigentlich gar nicht möglich. Es gibt unterschiedliche Formen von SIBO, wie du schon gesagt hast. Wie kann ich das denn diagnostizieren?
Das große Problem ist, dass wir von diesen 3 SIBO-Formen tatsächlich erst 2 richtig diagnostizieren können.
Und
die dritte Form Schwefelwasserstoff. Mhm. Da gibt es 1, 2, 3 Labore weltweit, die daran arbeiten. Okay. Aber das Problem ist, dass wir immer leichte Mengen von diesem dritten Gas produzieren, Schwefelwasserstoff. Mhm. Wir produzieren kleinere Mengen.
Der Körper selber,
das ist natürlich. Jetzt weißt du nicht hundertprozentig, okay, wie können wir provozieren, dass wir noch mehr produzieren, dass wir das anzeigen, die Darmbakterien sitzen da. Also das ist ein Riesenproblem. Dadurch, dass es Gase sind, müssen wir tatsächlich Gasmessungen machen. Das heißt, wir wissen, was diese Bakterien gerne lieben. Das sind Zucker, wie zum Beispiel Glucose oder Lactulose. Und diese Zucker, die geben wir nach 2 Tagen Diät ungefähr. 1, 2 Tage muss man also auf Kohlenhydrate, Ballaststoffe und so weiter verzichten, wo wir wissen, dass das eben die Darmbakterien sehr gerne fermentieren. Also das, was eigentlich gesund wäre, Kimchi zum Beispiel, man sagt immer diese ballaststoffreichen Dinge und so, dann fermentierte Produkte, dass die Bakterien halt selber fermentieren können. Das ist alles super, wenn die Bakterien im Dickdarm sitzen. Wenn sie im Dünndarm sitzen, passiert diese Fermentation zu früh und die Leute haben eben explosionsartig diese Beschwerden. Und das machen wir uns in der Testerei zunutze. Das heißt, wir geben also nach einer kleinen Diätphase, wo wir auf alles verzichten, was Gase bilden kann, das ist dann halt hauptsächlich eher eiweißlastige Ernährung. Und dann geben wir, provozieren wir das Ganze, geben wir Zucker, eine Zuckerlösung. Und dann wissen wir, wenn SIBO vorhanden ist, dann nehmen die Bakterien diesen Zucker auf, fermentieren ihn entweder in Gas 1, Gas 2 oder Gas 3 oder halt alle drei, das gibt es also auch, Mischformen. Und dann wandern die Gase tatsächlich übers Blut zur Lunge und dort werden sie dann abgeatmet. Und wie bei der Polizei, bei so einem Alkotest ist es, man muss dann alle 20 Minuten ein kleines Röhrchen reinpusten und das Gas wird in diesem Röhrchen gefangen. Das macht man dann über ein paar Stunden und dann geht das Ganze ins Labor und die messen dann, war dann so ein Gas drin. Mhm. Muss man natürlich auch ein Röhrchen, bevor man den Zucker nimmt, machen, damit man einen Grundwert hat. Und dann wird es eingeschickt und dann kommt's.
Muss ich mich da direkt an ein Labor wenden oder wie finde ich dann einen Arzt?
Das kann man zu Hause machen. Also du kannst diese Tests schon bestellen. Das können wir gerne hier unter dem Video verlinken. Mhm. Und dann machst man einfach so einen SIBO-Test. Und dann weißt du, habe ich es oder habe ich es nicht. Muss man diese Diätanleitung tatsächlich gut befolgen, damit es keine Fehlmessung gibt.
Okay, aber könnte man das theoretisch auch beim Arzt machen? Also
bei spezialisierten Ärzten ja.
Ja.
Also in meinem Darmexperts-Netzwerk kann es jeder. Aber wir haben das große Problem, dass noch an Universitäten, du weißt, die Kassenmedizin hängt mit medizinischen Innovationen, ich drücke mich vorsichtig aus, ab und zu etwas hinterher. Mhm. Und wir wissen, dass es ein großes Problem gibt in den Universitätseinrichtungen. Dort wird mit Glukose gemessen. Mhm. Ja, also mit einem ganz normalen Zucker. Und das Problem ist aber, dass diese Glukose relativ schnell oben im Dünndarm resorbiert wird. Das ist eine hervorragende Testmethode, wenn du ein SIBO nachweisen willst, wenn die Bakterien also kurz unterm Magen sitzen, im oberen Bereich des Dünndarms. Mhm. Wenn sie da sitzen, dann ist Glukose ein wunderbarer Teststoff. Mhm. Standardisiert ist Glukosetest. Es kann aber trotzdem sein, wenn du als SIBO-Patient deine Darmbakterien kurz vorm Dickdarm sitzen hast, also wo der im weiteren Dünndarmverlauf sozusagen, da ist die Glukose schon längst resorbiert im oberen Dünndarm und die Bakterien sehen da gar nichts mehr davon. Die können sozusagen gar nichts mehr fermentieren. Mhm. Da bräuchte man einen anderen Zucker, Lactulose. Also mit diesen beiden messen wir. Das heißt also nicht unbedingt, dass wenn du zum Spezialisten gehst, dass dann tatsächlich, wenn der noch die ältere Testmethode macht, dass es dann tatsächlich entdeckt, dieses SIBO. Das ist momentan so eine Übergangsphase noch.
Okay,
mit welchem Test testest du?
Okay, das heißt, die meisten testen immer zuerst
Glukose. Genau, man müsste den Lactulose-Test machen. Aha. Eigentlich sagt man, man müsste beide machen, ne, diesen Lactulose-Test noch mit dazu. Aber in der Praxis fangen wir eigentlich mit dem Lactulose-Test an. Und die Lactulose, das hat einfach eine spezielle Zuckerform, die hat den Vorteil, dass sie nicht resorbiert wird. Das heißt, die durchwandert sozusagen den ganzen Dünndarm. Und selbst wenn jetzt Bakterien noch unten sitzen, dann haben die quasi die Chance, dass sie diesen Zucker wegnaschen und dann in Gas verwandeln. Das ist der Vorteil. Da gibt es einen Haufen Studien. Aber wie gesagt, bis das geändert wird, dauert das halt wieder halt seine Zeit, Fachgesellschaften und so weiter.
Ja, es kann sein, dass irgendwer schon mal einen Test gemacht hat, aber dann nur Glukosetest gemacht hat. Es war ein negativer Test. Es hieß, sie haben kein SIBO.
Ja.
Und es kann aber trotzdem sein.
Ich habe eigentlich die Patientin die Top 3 Patientin von mir mit den meisten Beschwerden, bei der war es so. Ich war vor 10 Jahren oder so, vor 8 Jahren, weiß nicht, wie lange es her ist, hatte ich schon den Gedanken, es könnte ein SIBO sein. Mhm. Also richtig gedacht, aber der SIBO-Test war negativ. Weil damals einfach der absolute Laborstandard nur Glukose war.
Aha.
So, und vor 3 Jahren oder 2 Jahren habe ich gesagt, die Messung hat sich jetzt geändert, lassen Sie uns den Test nochmal machen. Bingo.
Nein.
SIBO mit Lactulose. Und zwar ein ganz schlimmer.
Boah.
Ja. Aber aufgrund von solchen Tests machen wir halt einfach unsere Therapie dann und du schließt es dann halt aus und sagst, okay, das ist die falsche Spur, es muss irgendwie was anderes sein.
Was hatte die Patientin für Beschwerden?
Die hat also multipleste, seit fast Jugend, multipleste Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Histaminproblematik. Also das ist auch sowas, was häufig halt kommt, dass die Leute dann eine Histaminproblematik entwickeln, Salicylatunverträglichkeiten entwickeln. Also dass dieser ganze Formenkreis von Unverträglichkeiten, dass der Darm halt einfach immer weniger und weniger verträgt oder akzeptiert, so ein bisschen. Das ist das große Problem. Mhm. Wir haben sie übrigens bei allen Universitäten gehabt. Und man findet nichts. Und das ist halt das Schicksal, auch das Schicksal der Therapeuten. Also nicht nur das Patientenschicksal, sondern auch das Schicksal der Therapeuten jetzt in der heutigen Zeit, dass wir auf so wenig Erfahrung vergleichsweise im Vergleich zu anderen Krankheitsbildern zurückgreifen können bei diesem blöden SIBO.
Okay.
Und das zweite Problem ist, dass es ungefähr 30-40% der Patienten, dass sie das SIBO nicht überwinden können. Also sie fallen immer wieder dort zurück. Je krasser die Krankheitsgeschichte ist, je länger das anhält und vor allem je mehr im Bauchraum operiert wurde, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man halt immer wieder versuchen muss, diese Bakterien zu unterdrücken. Mhm. Man muss ja im Prinzip killen.
Gibt es noch andere Frühwarnzeichen? Du hattest vorher auch davon gesprochen, dass es Leute gibt, die sich wie vergiftet, hattest du es genannt, fühlen. Wie kann man sich das vorstellen?
Das ist einfach dieses toxische Schwefelwasserstoffgas, das uns ins Gehirn steigt und in so einen Gehirnnebel, so einen Brain Fog macht.
Okay, das ist das einzige, dieses Vergiftungssymptom.
Nein, da gibt es auch noch das Sodbrennen zum Beispiel, Reflux, also wenn das Ganze nach oben kommt, ne? Müdigkeit, wenn das nach oben drückt, die Gase, wenn es nach unten drückt, dann aufgebläht. Also es gibt einen Haufen Symptome, Verdauungssymptome, aber auch unmittelbare Symptome, die nach dem Essen auftreten oder sagen wir mal so nach bis zu 2, 2,5, 3 Stunden nach dem Essen auftreten, die damit zusammenhängen können.
Diese Müdigkeit, von der du gerade gesprochen hast, kommt die von den Gasen oder kommt die eher von Normalabsorption?
Nee, die kommt eher von den Gasen. Macht einfach müde und fertig. Bleierne Müdigkeit. Aber Müdigkeit nach dem Essen kommt nicht nur von Gasen. Viele Menschen essen einfach, die jagen halt ihren Blutzuckerspiegel nach oben und dann muss halt gegenreguliert werden, dann rutschen sie vielleicht wieder in so einen leichten Unterzuckerungszustand rein. Also das kann auch müde machen, dieses Suppenkoma, oder auch Alkohol kann müde machen oder wenn ich zu fett esse oder so, wenn die Leber einfach ein bisschen zu viel arbeiten muss.
Ja, aber wenn ich ein SIBO habe, dann läuft meine Verdauung oder ist meine Darmschleimhaut ja nicht so intakt, wie sie eigentlich sein sollte.
Das muss nicht unbedingt sein, nee.
Okay, also können keine gewissen Mängel entstehen durch ein SIBO?
Doch, natürlich, über die Jahre schon. Aber das muss nicht unbedingt unmittelbar das Problem sein, dass bei jedem, der ein SIBO hat, die Darmschleimhaut gerade schlecht ist.
Okay.
Irgendwann wird es natürlich Veränderungen geben, aber es ist jetzt, das Hauptproblem beim SIBO ist einfach, dass da Bakterien sitzen, die da nicht sitzen sollen, die sind einfach zu hoch im Körper angesiedelt und die bilden dann Gase. Und diese Gase, die machen halt dann die Beschwerden.
Vorher, wo es um die Testungen ging, um die Testmöglichkeiten bei SIBO, hattest du auch angesprochen, dass es eine Vorbereitungsdiät gibt. Was ist denn die Vorbereitungsdiät?
Vorbereitungsdiät heißt nichts anderes, steht in der Testanleitung vom Labor dabei. Es gibt ja die FODMAP-reichen Lebensmittel. FODMAP sind halt einfach Kohlenhydrate, Ballaststoffketten, ein Formenkreis von Stoffen in Lebensmitteln, die von den Darmbakterien leicht fermentiert werden. Die können einfach Beschwerden machen, auch viele Menschen, die halt keine Bohnen vertragen oder irgendwie so, die haben damit ein Problem. Und wir brauchen einfach eine FODMAP-arme Ernährung für 1-2 Tage, damit wir alles das ausschließen, was Darmbakterien lieben und daraus auch natürlicherweise Gase machen. Dass wir keine Fehlmessung kriegen. Die Vorbereitungsdiät ist relativ eiweißreich.
Aber es gibt doch einen Unterschied zwischen der Vorbereitungsdiät und der FODMAP-Diät, oder?
Genau, aber das ähnelt sich ziemlich viel. Man kann sich so vorstellen, dass man einfach wie im Wesentlichen kein Obst, kein Gemüse, keine Ballaststoffe zu sich nimmt, sondern mal 1-2 Tage eher eine eher eiweißreiche Ernährung. Aber wie gesagt, das ist kein großes Ding. Das steht in der Anleitung vom Labor dabei.
Also du hattest ja auch im Sommer drüber gesprochen, dass Verstopfung auch so ein Thema ist bei SIBO. Wäre es denn nicht eine Möglichkeit, dann einfach gegen diese Verstopfung irgendwas zu machen und dann nicht?
Die Verstopfung kann durch SIBO entstehen. Die Verstopfung kann SIBO begünstigen. Und wir müssen in der SIBO-Therapie immer die Verstopfung mitbehandeln. Also solange die Verstopfung nicht unter Kontrolle ist, ist es wahnsinnig schwer, in SIBO zu therapieren. Fast unmöglich. Mhm. Und das ist eine super große Herausforderung für einen Therapeuten und für einen Patienten. Da muss man wirklich viel tun. Ingwer ist zum Beispiel so eine Sache. Ingwer-Kapseln kann man da einsetzen. Ingwer steigert die Beweglichkeit des Darmes. Und ja, ist eine der vielen, vielen Möglichkeiten. Also, aber SIBO wird bei den meisten Menschen von alleine nicht weggehen. Ich lege mich fest und sag, bei 98% oder 99% der Menschen wird es nicht einfach wieder von alleine verschwinden, wenn die Bakterien sich da oben einmal festgesetzt haben.
Aber was kann man als SIBO-Patientin dann jetzt genau tun?
Ja, erstmal ist grundsätzlich meiner Meinung nach, man muss wissen, habe ich denn ein SIBO oder habe ich kein SIBO? Dann muss ich wissen, welche Form von SIBO habe ich? Da muss ich halt ein Drittel wahrscheinlich der SIBO-Patienten enttäuschen, weil wir können es noch nicht so hundertprozentig messen. Wir sehen zwar anhand des Kurvenverlaufes, ist es diese dritte Form Wasserstoff-SIBO oder nicht, aber das ist schwammig. Also es gibt Hinweise, da muss man ein bisschen warten auf die Labordiagnostik. Und dann ist einfach erstmal ganz, ganz wichtig, dass ich mich damit beschäftige und verstehe, warum kriege ich die Beschwerden. Und die Beschwerden kriege ich halt, wenn ich bestimmte Lebensmittel esse, die Bakterien gerne fermentieren. Stichwort zum Beispiel eben die Foodmaps, Gemüse, Obst, wo bestimmte Kohlenhydratketten drin sind. Da kriege ich ein Problem damit. So, da muss ich es mir genau aufschreiben. Wo kriege ich Beschwerden? Also bei jedem ist es auch etwas anders, das ist auch wichtig. Leute sagen dann immer, ja, geben Sie mir doch einen Plan, dann ziehe ich den Plan durch und dann ist gut. Ja, aber den gibt's nicht so richtig, den Plan. Okay. Wir haben sozusagen schon Pfeiler im Plan. Ernährung ist halt super, super wichtig. Symptome aufschreiben, verstehen, wenn ich das mache, passiert das bei mir. Das muss ich erstmal verstehen. Und dann kann ich in eine Foodmap-Ernährung reingehen oder in eine SIBO-Ernährung. Allerdings muss man da auch wissen, dass nur allein die Ernährungsumstellung niemanden retten wird. Die rettet mich zwar vor Symptomen, ja, aber auch mit so einer Ernährungsumstellung, wenn ich mich immer weiter einschränke, ist das nicht die Lösung.
Ernährungsumstellung, ist das, was du vorher gesagt hast, die FODMAP-arme Ernährung?
Zum Beispiel, ja. Okay, es gibt mehrere Formen quasi von SIBO-Ernährung. Aber wie gesagt, ich warne dringend davor, so einen Test zu machen, SIBO zu sehen. Und dann nur die Ernährung umzustellen. Also man muss noch ein paar andere Sachen machen, weil davon werden sich die Bakterien nicht beeindrucken lassen.
Okay.
Es lindert natürlich die Beschwerden, aber es würde langfristig einfach in eine schlechte Situation für eine Fehlernährung, whatever.
Okay, bevor wir über die nächsten Schritte nach der SIBO-Ernährung sprechen, könntest du kurz nochmal darauf eingehen, was ist nochmal eine FODMAP-arme Ernährung? Also was genau darf ich nicht essen, was genau darf ich essen, wie lange muss ich das durchführen, was ist da der Zeitraum?
Also man muss es am Ende des Tages nachschauen, weil ich weiß auch nicht auswendig, welche Lebensmittel FODMAP-reich sind, welche arm. Es gibt Listen dafür. Mhm. Ja, dann schaue ich einfach nach, ist das Lebensmittel okay? Mhm. Dann, es gibt halt einfach so süße Obstsorten oder sowas, da halt, sind wahnsinnig viele dieser Stoffe drin, die machen halt sofort Probleme. Ne? Mhm. Dann gibt es Gemüsesorten, die eher positiv sind. Wir sagen, im Rahmen so einer Behandlung brauchen wir allein durch die Ernährung so 30-40% Besserung. Mhm. Also das muss ich als erstes mal überwinden, bevor es dann Sinn macht, an weitere Maßnahmen zu denken. Das ist ganz einfach wichtig. Mhm. Natürlich sind so Klassiker wie zum Beispiel Bohnen, Linsen, das ist logisch, die müssen weg. Die machen ja auch quasi Leuten mit normalen Beschwerden Probleme. Knoblauch, Zwiebel, Äpfel natürlich ungünstig, Honig ungünstig, Sorbit ist ein großes Problem. bestimmte Süßstoffe wie Xylit und so, es wird dann alles nicht mehr vertragen. Aber wie gesagt, man muss es eben ganz, ganz genau nachschauen und auch dann nochmal genau rausfinden, wie ist es denn bei mir? Das ist wichtig.
Okay, also es ist auch einfach super individuell.
Total. Und am Thema SIBO und Ernährung, da kannst du Stunden mit jemandem diskutieren. Mhm. Da zerbrechen viele Leute. Also man muss eigentlich da in Profihilfe, jemand, der das täglich macht, der einen Überblick hat, der auch beruhigen kann und sagen, okay, wir sind jetzt in dieser frühen Phase, das kann noch nicht gehen, man kann das noch nicht vertragen. Na, das ist also wichtig, dass der Therapeut da führt, weil du kannst das hundertste und tausendste Buch lesen. Du kannst ja aus dem Internet jetzt Tabellen runterladen, wo es alles komplett anders drin steht. Mhm. Wichtig ist, dass man es für sich selber rausfindet.
Okay.
Aber das ist so ein guter Schritt, Low-Food-Map-Diät anfangen. Und dann gibt es noch weitere Ernährungsformen, biphasische Diät bis hin zu quasi Astronautenkost. Aber das sind dann krasse Fälle, da wäre ich, also ich würde es als jemand, der das hat, nie alleine machen.
Okay.
Never ever in your life, weil du einfach das völlig unterschätzen kannst, was man parallel noch machen muss. Vielleicht muss man tatsächlich mal ein Antibiotikum sogar geben. Natürlich, wir fangen natürlich immer mit natürlichen Antibiotika an. Da gibt es auch Studien, dass die relativ gut funktionieren. Oreganoöl und solche Dinge werden da untersucht. Aber man braucht jemanden tatsächlich.
Okay, also 30-40% würde schon mal so als Beispiel eine Verbesserung geben, alleine durch die Ernährung. Was machen die anderen?
Ja, wenn es gut läuft, die Ernährung muss halt passen. Wir wollen diese erste Phase, wir wollen quasi den Bakterien nichts zum Fermentieren geben, was sie gerne fermentieren. Ja, das ist also wichtig. Das ist ein wichtiger Schritt. Damit wir in der Lage sind, in eine zweite Phase zu kommen, damit wir halt die Bakterien tot machen, auf gut Deutsch, die müssen da wieder weg.
Mhm. Und Phase Nummer zwei wäre dann die Antibiotika, die du angesprochen
hast? Entweder quasi schulmedizinisch, wenn man so möchte. Es gibt ein Antibiotikum, das dann auch off-topic verwendet wird, aber gibt es viele Studien dazu. Und dann haben wir halt natürliche Antibiotika, gibt es auch wieder einen Haufen Studien. Die Amerikaner forschen da halt viel, ne? Europäer nicht so viel. Auf jeden Fall kann man dann, oder man muss eine Sache auf dem Bildschirm haben, dies ist die Resistenzentwicklung. Das heißt, die Bakterien können, wenn wir jetzt einfach so einen breiten Schuss machen mit so einem Antibiotikum, mit einem, also chemischen Antibiotikum, können die resistent werden.
Oh.
So, und das ist unser Problem. Wir wollen quasi immer alle 6 Wochen einen anderen Stoff geben, damit wir die kaputt machen, wenn sie noch nicht kaputt sind. Also muss immer so ein bisschen rotieren, damit wir diese Resistenzentwicklung, die es übrigens natürlich auch auf die natürlichen Antibiotika, auf ätherische Öle gibt, damit wir die quasi so ein bisschen im Vorfeld blocken.
Ein natürliches Antibiotikum wäre dann Oregano.
Zum Beispiel solche Pflanzenöle, scharfe Pflanzenöle, Allicin zum Beispiel aus dem Knoblauch. Aber auch hier, wie gesagt, das kommt drauf an, was ist es denn für ein SIBO-Typ? Okay. Also man kann, es bringt jetzt nichts, wenn ich anfange Knoblauchzehen zu essen, das wäre dumm. Das schädigt eher die Umwelt um einen rum, aber macht einen selber nicht gesund.
Ja.
Sondern man muss wirklich wissen, mit was für einem SIBO habe ich zu tun, wo sitzt es, also ist es eher im oberen Teil, ist es eher im unteren Teil, was ist es für ein Gas, gibt es vielleicht Mischformen. Ich muss dieses Ernährungstagebuch erstmal führen, damit ich da überhaupt so ein bisschen einen Plan habe für mich, oh, das ist ein Lebensmittel, was nicht passt. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man da Struktur reinkriegt und auch nicht die Erwartung hat. Und das ist das große Problem halt für unsere Therapeuten derzeit. Mhm. Wenn du derjenige bist, der dieses SIBO dann erstmalig bei einem Patienten diagnostiziert, dann ist die Erwartungshaltung vom Patienten natürlich extrem hoch. Die Leute wollen, oder Leute denken, du bist derjenige, der es gefunden hat und du machst es jetzt innerhalb von 14 Tagen weg.
Mhm.
Und SIBO ist eine Durststrecke, das ist ein Marathon. Ich habe Patienten, da geht's ganz, ganz schnell.
Mhm.
Ich habe eine ganz krasse Patientin, ich weiß noch, Gasmesswerte through the roof, würde der Amerikaner sagen, sind durch die Decke gegangen.
Okay.
Und ich habe die Patientin innerhalb von 4 Wochen komplett gesund gehabt.
Wow.
War jetzt nicht ich, sondern war halt der glückliche Zufall, dass bei ihr ihre Bakterien gut auf das natürliche ätherische Öl angesprochen haben und so. Und die ist komplett beschwerdefrei, kann auch alles wieder essen wie früher. Also sowas gibt es
auch. Das wäre auch meine Frage gewesen, weil du ja vorher meintest mit dem Ernährungstagebuch, dass man dann eben auch ja irgendwie herausfinden kann, welche Lebensmittel vertrage ich jetzt gerade nicht. Also es gibt Hoffnung, dass ich irgendwann mal wieder auch alles essen kann, ohne irgendwelche Beschwerden zu haben, ohne mir zu denken, oh, das muss ich jetzt weglassen, muss ich weglassen.
Da möchte ich schon einschränken. Also 30-40% der Leute werden das nie los.
Oh, 30-40%
werden nie los. Das sind therapieresistente SIBOs. Die haben immer Ernährungseinschränkungen.
Aber es kann zumindest eine Linderung.
Ja, das wollen wir natürlich immer. Immer wenn man dann schön sich an die Regeln hält. Aber es sind dann extrem eingeschränkte Speisepläne, muss man schon dazu sagen. Solche schweren Fälle gibt es. Ich bin mir sicher, dass wir und vielleicht die Generation, ja, wahrscheinlich gar nicht die Generation, aber wir Therapeuten, die jetzt noch in den nächsten 10, 15 Jahren aktiv sind, dass wir das einfach am allerschwersten haben. Also die Patienten, die es momentan gibt, und die Therapeuten, die es momentan gibt, die haben es am schwersten. Warum? Weil wir jetzt in der Phase sind, dass wir SIBO so spät erst erkennen. Mhm. Wir sind jetzt zwar in der glücklichen Phase, dass wir den Großteil der SIBO-Patienten erkennen können, aber wir erkennen es trotzdem einfach viel zu spät. Wenn die Medizin mal weiter ist in 100 Jahren, wird man sagen, oh, der hat Bauchbeschwerden, oh, jetzt geht es schon länger, über 6 Monate, oh, dann machen wir doch mal einen SIBO-Test, oh, das ist ein SIBO, wir haben die und die Strategie und jetzt ist es wieder weg. So, aber in der jetzigen Phase müssen wir quasi damit zurechtkommen, dass es so läuft, wie es läuft, ja.
Mhm. Phase Nummer 1, Ernährungsumstellung.
Richtig.
Ernährungstagebuch und so weiter. Phase Nummer 2, Antibiotika oder natürliche Antibiotika.
Korrekt. Alles bitte mit Therapeut.
Alles mit Therapeut.
Ja.
Wie viel Prozent Besserung bringt Phase Nummer 2?
Wir wollen, dass wir dann nochmal weitere 30% Besserung ungefähr sehen.
Okay,
dass dann wir ungefähr so bei 60-70% sind. Mhm. Und dann denken wir erst an den Darmaufbau wieder. Also dann stellen wir, weil meistens ist es halt einfach so, dass der Dünndarm halt dann auch einen Schaden hat. Entschuldigung, der Dickdarm, die Dickdarmflora ein Problem hat. Ne? Wir wollen dann wieder den Darm aufbauen. Also wir geben dann Probiotika, Präbiotika. Muss dann auch wieder passend sein. Bitte auch wieder mit Therapeuten machen. Und sagen wir, mit dem Therapeuten ist es der Goldweg. Ja, wir sehen Studien, dass bestimmte Keime halt sich positiv auswirken. Wir sehen Untersuchungen, dass man gewisse Keime nicht geben darf, sonst explodiert das Ganze wieder. Man facht dann quasi diese Fehlbesiedelung wieder an. Und das ist, das muss man berücksichtigen, wenn man Darm wieder aufbaut. Und dann käme man in die Phase, so ein Start, es geht eigentlich relativ schnell, ich sag mal 2-3 Monate, bis wir dann wieder fast auf 100% Beschwerdebesserung sind. Mhm. Und dann muss man halt schauen, wie kann ich Lebensmittel wieder zuführen. Ich hatte eine junge Patientin, ich weiß es noch, die habe ich SIBO weggemacht. Also die hat seit x Jahren Beschwerden, massive Beschwerden und so weiter. Und dann dachte sie halt, das ist alles wieder cool. So ein 24-25-jähriges Mädchen. Und dann kam die Weihnachtszeit im letzten Winter.
Ja.
Und sie kommt aus Nürnberg und da gibt's halt den Nürnberger Christkindlesmarkt. Und dann hat sie sich einen Glühwein nach dem anderen gegönnt. Das ist halt die pure Zuckerscheiße auf gut Deutsch, ne? Glühwein, also Alkohol, Zucker, gepanschtes Zeug. Der absolute Tod für einen SIBO-Patienten. So, und dann das eine oder andere Plätzchen hat's dann gerichtet. Wir haben es jetzt wieder repariert, ne? Aber trotzdem hat es wieder ein paar Monate gedauert und das sind halt dann so Sachen, die man erstmal unterschätzt, auch als Patient. Du freust dich, es geht wieder, aber man muss schon einfach ein bisschen aufpassen, damit es nicht wiederkommt.
Also allein nur ein Tag?
Nee.
Kann sowas,
die war schon öfter auf dem Christkindlesmarkt.
Okay, weil also wenn du mir jetzt sagst, okay, man kann das vollständig wieder wegbekommen, und dann hat man da einfach so einen Tag.
Nein, also man muss da schon öfter gehen.
Okay.
Also ein Stück Stollen oder so, das ist nicht das Problem. Das darf nicht sein. Also da wäre das Therapieergebnis einfach zu instabil.
Aber sind dann SIBO-Patienten oder ehemalige SIBO-Patienten auch quasi stets von so einer gesunden Ernährung an so eine gesunde Ernährung gebunden ihr restliches Leben lang. Also ich meine, das ist ja was Gutes. Ja, wir wollen ja dieses 80-20-Prinzip ja haben, dass man sich 80% gesund ernährt, mhm, und was ja nichts Schlechtes ist. Also es soll jetzt nicht negativ klingen. Es ist ja ein Geschenk für den Körper.
Ja, also ich denke mal so, man darf mit Sicherheit ab und zu einen Ausreißer machen, aber wenn ich weiß, ich hatte dieses Problem, dann würde ich halt nicht in eine US-Standard American Diet gehen mit Burger, Pizza und Coca-Cola und alles, ne? Also wie auch Lindsay Vonn, ich meine, es gab ja viel Kritik, also wenn ich halt mir denke, mit dem gerissenen Kreuzband die Olympischen Spiele, wo es auf jede Hundertstel Sekunde ankommt, zu gewinnen, also wenn ich schon weiß, ich habe diesen Schaden, dann müsste ich eigentlich anders handeln. Und klar probiert man es halt mal aus, wie weit kann ich mich wieder aus dem Fenster lehnen, aber es kann dann natürlich schon sein, dass man wieder in diese Schiene geraten kann, weil, also musst du dir als dynamisches System vorstellen, ne? Also diese Darmflora, da entstehen ja ständig Fäulniskeime und man muss es ständig irgendwie, die Körperprozesse müssen es ja ständig irgendwie regeln und unterdrücken. Mhm. Das Problem ist halt, dass Fäulniskeime, wenn sie wieder so eine Schwelle überschritten haben, so aggressiv sind, dass sie halt die guten Keime rausdrängen können. Also wir beiden sitzen jetzt da und haben auch Fäulniskeime, mhm, aber unsere Körper regulieren das halt gut.
Mhm. Okay.
Und das zweite große Problem ist, könnte man sich ja dann denken, okay, wieso machen wir es nicht so, dass wir einfach immer gute Keime geben und die guten Keime verdrängen, ja, dann die schlechten. Und das funktioniert halt nicht. Also wir wissen aus Studien, dass die schlechten Keime, die sind ja auch körpereigen. Die kommen jetzt nicht von außen, sondern die sind körpereigen, aber sie explodieren dann halt in ihrer Keimzahl, treten dann auf als schlechte Keime, als Fäulniskeime und die verdrängen dann die guten raus, aber andersrum geht's eben nicht. Drum müssen wir die aktiv kaputt machen.
Okay, also die mache ich erstmal kaputt dadurch, dass ich ihnen kein Futter mehr gebe.
Ja.
Dann eben.
Da hungere ich sie quasi aus oder ich gebe ihnen, mhm, keinen Stoff. Mhm. Das soll Beschwerdelinderung bringen.
Mhm. Dann die Antibiotika oder natürlichen Antibiotika.
Genau.
Dann wären wir bei 60-70%. Mhm. Und dann meintest du jetzt noch den Darmaufbau mit Prä- und Probiotika. Mhm. Bringt es dann schon die 100%?
Normalerweise sollte man dann wieder auf die 100% kommen. So ist der Plan. Das heißt aber nicht, dass es bei jedem klappt.
Okay.
Aber viele Leute machen als falsche Timing und denken, okay, ich kriege das Problem in den Griff, wenn ich jetzt einfach Lebensmittel weglasse und meinen Darm aufbaue.
Und es ist nicht richtig.
Wenn es ein nachgewiesenes SIBO ist, wäre das gut gemeint, mhm, und falsch getimt.
Okay. Und was würdest du jetzt jemandem raten, der schon seit Jahren Beschwerden hat und sich von niemandem irgendwie ernst genommen fühlt, schon beim Arzt war? Wie würdest du der Person jetzt da noch Mut, Hoffnung machen, dass es eine Lösung für dieses Problem gibt?
Also erstmal natürlich einen Therapeuten suchen, der sich damit schwerpunktmäßig auskennt.
Mhm.
Da sollte das bei dem draufstehen im Profil. Wenn man keinen findet, ich habe ja ein eigenes Therapeutennetzwerk, die Darm-Experts, die sind da ausgebildet dafür. Dann würde ich auch abwarten und sagen, okay, ich gehöre momentan zu der Gruppe der Leuten, die es am schwersten haben, weil eben die Medizin sich ändert. Ich kann, mhm, jedem sagen, die Amerikaner sind da viel, viel näher dran an diesem Thema als wir. Das heißt, wir werden in einem halben Jahr schon wieder neue Entwicklungen sehen aus Amerika. Mhm. In 12 Monaten schon wieder neue Entwicklungen sehen. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass da nichts gemacht wird. In Übersee läuft extrem viel. Es läuft auch extrem, okay, viel in Australien. Okay. Und für Leute, die Näherhilfe suchen, gerne auch meinen SIBO-Kurs. Ich habe einen Online-Kurs gemacht. Also da gibt es auch Möglichkeiten, können wir in den Shownotes verlinken.
Super, also es gibt Hoffnung.
Definitiv, ich würde die Hoffnung, selbst wenn ich ein ganz schwerer Fall wäre, niemals aufgeben, weil wir daran aktiv in der Wissenschaft Forschungen sehen.
Super, sehr schön. Dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview heute, Uli.
Gern, danke.
Das war der Dr. Seltz Podcast und wenn dir diese Folge weitergeholfen hat, teile sie bitte mit deinen Freunden und Liebsten. Auf meinem YouTube-Kanal findest du viele weitere nützliche Videos. Folge mir auf Instagram und TikTok für die schnellen Gesundheitstipps. Bleib gesund, bis zum nächsten Mal.